Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute zu der Frage, wie komme ich eigentlich gesund durch die Klimakrise oder wie bewege ich mich angesichts der großen Herausforderungen durch Klimawandel, Erderhitzung, dem, was ich tun will, wie ich mich verständige mit anderen Menschen, wie ich mich selber dorthin durchführe, mich verbünde, mit Widerständen umgehe. Wie bleibe ich dabei eigentlich so, dass ich nicht sagen muss, ich werde verrückt? Und dazu habe ich einen besonderen Gast. Dazu muss ich erst ein kleines Missverständnis aufklären. Ich hatte einer Person von meinem heutigen Gesprächswunsch, meiner Gesprächsidee erzählt, aber es ein bisschen undeutlich artikuliert, sodass diese Person dachte, ich würde mit Scientologists for Future sprechen, also Scientologen für die Zukunft. Das ist nicht der Fall. Ich spreche heute mit einer Vertreterin der Psychologists for Future, nämlich einer Psychologin, Psychotherapeutin für die Zukunft, Ines Walter. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass das passiert. Es passiert häufiger, dass Menschen Scientologists verstehen. Und wir haben das geübt. Ich war früher in der Podcast-Gruppe, tatsächlich zu üben, Psychologists zu sagen.
Ja. Okay, dann bin ich, also es liegt auch daran, dass ich manchmal undeutlich spreche und dass ich ein gewisses Problem mit S-Lauten habe seit Kindheit. Ein Sigmatismus, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also, davon mal weg. Psychologists, also Psychotherapeutinnen, Psychologinnen für die Zukunft als ein Teil oder Begleitgruppe der Klimabewegung. Ines Walter, vielleicht erzählen Sie erstmal selber, wer Sie sind, wie Sie dazugekommen sind, was sozusagen Ihre innere Motivation ist. Vielleicht auch, ob es noch so eine besondere berufliche Nähe zum Thema gibt. Legen Sie mal los.
Ja, okay, gerne. Ja, also ich bin Ines Walter, ich lebe und arbeite in Berlin. Ich habe eine eigene psychotherapeutische Praxis nach Heilpraktikergesetz. Das heißt auch, dass ich nicht sagen darf, dass ich Psychotherapeutin bin, weil das geschützt ist. Aber ich arbeite psychotherapeutisch, ich habe eine psychotherapeutische Ausbildung. Ich begleite Menschen therapeutisch. Ich bin Diplompsychologin und das ist vielleicht auch, also wir haben uns 2019 gegründet, Psychologists and Psychotherapists for Future in dieser Doppelfunktion und wir hatten ursprünglich gesagt, ab ersten Semester PsychologiestudentInnen können bei uns mitmachen. Mittlerweile können auch Nicht-PsychologInnen bei uns mitmachen, die sich berufen fühlen, die können aber keine Ämter übernehmen. Und genau, wir haben uns 2019 gegründet, eigentlich flankierend mit den Fridays for Future.
Als eigener Verein?
Erstmal nur Graswurzelbewegung. Und mittlerweile sind wir ein eingetragener Verein. Und ja, am Anfang war das tatsächlich viel so Awareness machen für die Fridays oder was viel vorkam am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich bin nicht mehr in der Unterstützungs-AG. Dass viel, also waren ja sehr, sehr jung, die SchülerInnen, ne? So.
Das war eine Kindergruppe, ja. Entschuldigung.
Ja.
Also, oder Jugendgruppe, ne?
Ja, genau. Und die einfach sehr viel auf ihren Schultern getragen haben, was eigentlich eben uns Erwachsene, also eigentlich hätten wir es tragen müssen und die haben es für uns getragen. Und genau, da gab es schon alle möglichen, also von Ritzen, Depression, Burnout, Angststörung, genau. So haben wir eigentlich angefangen, das aufzufangen. Und es ist auf jeden Fall da auch noch ein Teil geblieben, dass wir sagen, wir fangen Aktivisti auf, unabhängig, wo sie denn dann nun tätig sind, ehrenamtlich oder hauptberuflich, und machen kostenlos Beratung. Das ist einerseits sowas wie Klimakommunikation. Ja, wie sage ich es jetzt meinem Nachbarn? Wie spreche ich denn über die Klimakrise oder jetzt sozial-ökologische Krisen? Genau. Und ich selber bin fast von Anfang an dabei. Ich bin 2019 dazugekommen und dann mit der Corona-Pandemie hatte ich zeitweise nicht so viel zu tun, als alles im Umbruch war. Und dann habe ich sehr viel ehrenamtlich für die Psychologists gemacht.
Toll. Genau. Ja, vielen Dank. Wichtig nochmal, mir zu vergegenwärtigen und denen zuhören. Diese Bewegung Fridays for Future begann ja wirklich als eine Schülerinnen- und Schüleraktion. Ja. 13, 14, 12-Jährige, 11-Jährige. Ja. Eigentlich viel zu früh für so eine Form von wichtigem Engagement. Nichtsdestotrotz, sie haben es gemacht. Und das hat natürlich zu bestimmten Folgen auch geführt. Ja. Positiven. Also auch Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Es war ja nicht nur, dass man dann therapiebedürftig hinausgegangen ist, aber eben dann doch auch. Bevor ich gleich einzelne Schritte nochmal durchgehe von dem, was Sie tun. 2019 haben Sie damit angefangen. Dann kam ja schon im nächsten Jahr Corona, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, 2020 sowas.
Ja, mein Zeitgefühl ist auch Corona geschädigt, so ein bisschen, aber so ungefähr. Und dann kamen natürlich noch diese Wellen von Erfolg und Misserfolg und wie auch immer. Hat sich, weil ich das nochmal gerne zu Anfang fragen würde, hat sich dieses Corona-Thema dann nochmal besonders damit verbunden? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich, hat viele Menschen sowieso betroffen, Jugendliche nochmal besonders? Oder auch mit Blick auf Ihre besondere Gruppe?
Nicht, dass ich das jetzt so erinnere, dass es besonders war. Ich fand die Aktionsformen, die daraus entstanden sind, also zum Beispiel alleine mit Plakaten, wo zu sitzen und zu demonstrieren, das ist so, finde ich, also da sind besondere Aktionsformen entstanden, weil man ja auch Abstand haben sollte, musste, wollte. Ja, und also ich meine, dadurch ist natürlich schon auch, also 2019 hatte das ja so einen totalen Schwung bekommen, 20 auch noch. Und dadurch ist sozusagen wie so das wieder ein bisschen abgeebbt, ne? Dass die Masse der Klimagerechtsbewegung, was zwischendurch waren, so wirklich sehr, sehr viele Menschen, die sich engagiert haben. Und aktuell hat die Bewegung damit zu kämpfen mit, dass sie eben keine Massen mehr bewegen. Ja. Dennoch bewegen sie qualitativ ganz schön viel.
Okay, kommen wir nochmal drauf. Vielleicht gibt ja so zwei so Grundrichtungen. Einerseits, wie man da als Psychologin, Psychotherapeutin, ich nenne sie einfach so, damit umgehen kann. Da komme ich im zweiten Schritt nochmal genauer drauf. Arbeiten mit Menschen, die sich aktiv beteiligen. Aber ich würde gerne am ersten Schritt einfach die ganz normale Kommunikation über Klima, Klimawandel, Klimagerechtigkeit, Klimakonflikte anschauen. Das ist ja nicht nur ein politisches Thema, ein wirtschaftliches, ein technologisches, soziales, sondern immer auch ein psychologisches Thema. Ja. Ich erlebe das, ehrlich gesagt, natürlich auch bei mir selber. Man weiß so viel, doch. Wenn man sich ein bisschen nur informiert, man weiß über die Ursachen, man weiß auch über die Auswirkungen, die Gefahren. Und vom Wissen zum Handeln oder zum Verändern des eigenen Lebensstils, damit fängt es ja schon an. Und das kann man ja weiter skalieren bis hin zu richtig politisch sich angehen, ist ein weiter Weg. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die menschliche Psyche bereithält, an Ausreden, relativieren, leugnen, hinauszögern, herunterspielen, verdrängen. Also gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Reihe weiterer Mechanismen. Ja. Ist da nicht eigentlich auch ein psychologischer Blick notwendig, damit wir uns selber besser verstehen, warum wir dieses Thema nicht so ernst nehmen, wie es ernst genommen gehörte?
Ja, also auf dem Standpunkt stehen wir auf jeden Fall, dass was die Krise auch immer sonst ist, sie auf jeden Fall auch eine psychologische Krise ist. Und das halte ich für einen ganz zentralen Punkt, also nicht nur zu erklären, sondern dann möglicherweise eben auch Mechanismen zu finden, die uns ins Handeln bringt oder viel mehr ins Handeln. Und ich glaube, ein großer Punkt ist tatsächlich diese kognitive Dissonanz, also dass wir dazu tendieren, also gerade wenn wir so einen inneren Widerspruch spüren zwischen dem, wie ich lebe und zwischen dem, was ich weiß, dann habe ich ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder kann ich meine Einstellung verändern und fühle mich besser, oder ich kann tatsächlich in meinem Verhalten was verändern, fühle mich auch besser. Und dann gibt es zweierlei. Entweder ich sage, oh ja, jetzt habe ich ja was gemacht. Ich lehne mich zurück und entspanne mich und denke, ja, okay. Also das passiert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, warum führt das möglicherweise nicht immer ins Handeln? Also eine Verhaltensänderung, sondern eher eine Einstellungsänderung, weil es lange auch mit ein Versäumnis war, dass wir nicht Lösungen aufgezeigt haben. Wir haben zwar gesagt, es muss sich was verändern oder wir müssen uns verändern oder wir müssen ins Handeln kommen, aber lange dann gab es erst diesen über diesen Fußabdruck überhaupt zu gucken, ah, okay, so viel CO2 verbrauche ich, führte auch nicht unbedingt zum Handeln. Dann gab es den Handabdruck. So, da ist überhaupt die Idee drin, handeln, was kann ich selber tun? Und dann ist es eben sehr gut zu sagen, ja, was kann ich denn konkret, in welchen Bereichen kann ich was tun, was kann ich alleine tun, was kann ich nur in der Gruppe tun, was kann ich sozusagen indirekt tun, also auf meine Abgeordneten zuzugehen und zu sagen, das und das möchte ich, also das Volk, um das irgendwie genauer, also überhaupt, um das zu transportieren auch, was will ich denn im größeren politischen Kontext? Also
dass man dann versucht, aus dieser Erstarrung, die dann vielleicht auch zu Leugnung und Verdrängung führt oder zu Relativierung, das sind ja dann, so deuten sie sich ja auch als vielleicht Reaktion auf eine Hilflosigkeit. Da ist eine riesen dunkle Wolke. Was soll ich denn machen? Ich bin machtlos. Also sperre ich mich dafür. Ist das vielleicht nochmal wichtig, wirklich nochmal sich nochmal konstruktiver und positiver ranzugehen? Ich spitze nochmal zu. Als es über die Schuldfrage zu machen. Also nun bin ich ja zwischen uns, bin ich von uns beiden der Pfarrer. Ja. Und das wird dann immer so dem Pfarrer zugeschustert, dass er dann ein schlechtes Gewissen macht und die Schuldfrage stellt. Das passiert ja auch schnell und hat einerseits eine gewisse Berechtigung. Ist auch eine Gewissensfrage. Aber wenn man es nur moralisiert und nur über sozusagen Moraldruck und Schulddruck versucht zu verhandeln, funktioniert es, glaube ich, eher nicht, oder? Was sagt die Psychologin?
Genau. Wir haben ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, Erstarrung. Letztlich sind wir ja eigentlich sehr einfach gestrickt, muss man ja sagen. Ne? Also wir haben drei Defensivreaktionen. Also wenn wir uns nicht wohlfühlen, und das ist ja bei Dissonanz oder bei, oh, eigentlich müsste ich ja, aber eigentlich weiß ich nicht, oder eigentlich habe ich ja irgendwie auch keine Zeit und auch keine Lust und so weiter. So die Ausflüchte, oder ich krieg's eben quasi wie gar nicht mit. Wenn ich mich nicht wohlfühle, habe ich ja nur drei Möglichkeiten. Ich kann in Flucht gehen, ich kann in Kampf gehen, ich gehe in Erstarrung. Das sind ja keine bewussten Entscheidungen, die ich mit meinem Großhirn treffe, sondern die eben mein autonomes Nervensystem für mich quasi übernimmt. Und so erklärt sich häufig auch, warum wir Menschen so nicht ansprechen können, weil wir damit sehr schnell im Grunde andere in Defensivreaktionen bringen. Also das, was kann ich davon
ausgehen? Ich bin die Klimabewegung, ich bin für die Zukunft und du nicht.
Genau, und was passiert dann? Entweder ich sage, ja, ich habe da keine Lust zu und gehe, Flucht. Oder ich sage, was wollen sie überhaupt von mir? Das ist eine Unverschämtheit. Und spule mich ab, bin ich in Kampf. Und dann haben wir dann auch die Schuldfrage über Schuld, also über Zuweisung von du müsstest eigentlich viel mehr, kriegen wir halt auch oft diese Defensivreaktion im Grunde und dann sind wir nicht mehr im Gespräch. Also insofern macht es natürlich Sinn. Also ich finde tatsächlich über diesen Handabdruck, über diese Idee des ins eigene Handeln kommen und da kann ich, also anders ja beim Fußabdruck, wo es ja um Reduzierung und darum geht,
weniger zu verbrauchen.
Verzicht. Ne? Genau, es geht um Verzicht. Geht es ja beim Handabdruck um je mehr, desto besser. Das fühlt sich einfach schon besser an. Ne? da kann ich sozusagen aus dem Vollen schöpfen. und mich mit anderen noch zusammentun. Also es hat auch noch so, möglicherweise auch noch soziale Effekte. Ich fühle mich in Gruppe, ich fühle mich gehört, gesehen und so weiter.
Vielleicht darf ich da kurz einhaken, weil da lasse ich jetzt mal den Pfarrer raushängen. Mich diese Diffamierung des Wortes Verzicht auch stört. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber das ist ja ganz häufig so, dass mit Verzicht nur etwas Negatives verstanden wird. Das hat damit zu tun, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, wo wir ständig Bedürfnisse befriedigen sollen, auch welche, die wir gar nicht haben.
Genau.
Und Verzicht, eine Verzichtsleistung, die ja in der Geschichte des Christentums von der Antike, Mittelalter, frühen Neuzeit eine große Rolle gespielt hat und im Grunde ein Ausdruck war von Freiheit. Ich kann, ich formuliere es mal positiv, weil Verzicht klingt wirklich nicht so schön, aber ich formuliere es mal positiv, ich kann meine Gewohnheiten verändern. Ich bin nicht Sklave meiner Routinen. Ich muss auch nicht hektisch irgendwelche Bedürfnisse befriedigen, die mir irgendjemand eingeredet hat, die ich aber in Wahrheit gar nicht habe, sondern ich kann meine Bedürfnisse selber beschreiben. Und dann erlebe ich doch auch manchmal, dass wenn ich weniger will und weniger verbrauche, ich mich auch entspannter und besser fühle.
Ja.
Aber vielleicht ist das schon so eine Form von Handgreiflichkeit, also nicht über Schuld predigten Leuten irgendwas auszureden, was sie eigentlich ganz schön finden, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selber zu verstehen, selbst zu entscheiden, wie sie leben wollen. Entschuldigung, war das jetzt eine längere Predigt?
Ja, ne, gar keine Predigt. Nee, wo steckten für mich einige Begriffe drin, die ich, über die ich Lust hätte, auch weiter zu sprechen. Also das eine ist ja, worüber heute ja auch mehr gesprochen wird, über Genügsamkeit. Das ist ja ein bisschen das, worauf, was Sie auch angesprochen haben, ohne es auszusprechen. Und da liegt ja irgendwie ein Grunddilemma. Also wenn wir im Kapitalismus leben, dann wird oft uns Verbraucher auf der einen Seite ja auch gesagt, ja, natürlich, ihr müsst auch die ganze Zeit konsumieren, weil ansonsten ist deiner und der des Nachbarn und so weiter Arbeitsplatz gefährdet. Da wird ja Angst geschaffen. Ne? Und auf der anderen Seite soll ich oder will ich selbstgenügsam oder genügsamer leben? Und ich glaube auch, dass uns das mehr eigentlich zu uns als Mensch auch zurückbringt und mehr ins Fühlen und Spüren bringt. Und es ist ja trotzdem wie ein weiter Weg. So wie ein bisschen back to the roots. Ne? Ist ja, würde ich sagen, ist das, was wir brauchen. Also zu uns zurück, um dann, wenn ich mich wieder spüre, mich eben auch ausweiten kann und ins Spüren von anderen Lebewesen, ne? Mutter Erde als Lebewesen, andere Wesen, die ja irgendwie, mit denen wir ja die Erde teilen.
Teil des Ganzen sind.
Genau. Und also ich glaube auch, dass es total sinnvoll ist, über den davon zu sprechen, was gilt es zu gewinnen, als was habe ich zu verlieren. Aber es gibt, also so kommt es mir, je länger ich in der Klimagerechtigkeitsbewegung bin, desto mehr kommt es mir eben auch so vor, dass es sehr, also dass es Gruppierungen gibt, die eben da auch nicht hin wollen, weil sie davon profitieren. Ganz platt gesagt.
Das ist ein wirtschaftlicher, auch ein politischer Interessenkonflikt.
Ja.
Wenn man das jetzt mal so abstrakt beschreibt, kann man sagen, ist jetzt auch nicht schlimm. Sind halt, so läuft das Leben.
Ja.
Gibt es Konflikte, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Interessen. Was ich aber ganz interessant finde, dass eigentlich wollte ich Sie fragen, wie müssen wir denn mit den anderen reden, damit die das auch verstehen? Aber so reden Sie gar nicht, sondern Sie reden ja so, wie muss ich eigentlich mich selbst verstehen? Wie muss ich auch meine innere Einstellung zu mir selbst, zu dem Thema Klimagerechtigkeit, Klimawandel, Klimakatastrophengefahr verstehen? Und erst wenn ich eigentlich mit mir selber in einer solchen Weise halbwegs im Reinen bin, kann ich mit anderen so sprechen, dass sie nicht in die Defensivhaltung kommen oder Gegenaggressionshaltung kommen, sondern dass es ein gemeinsames Thema wird. Insofern ist es dann doch immer auch Arbeit an sich selbst.
Ja, ich befürchte, dass es so ist, ja, dass wir uns selbst da nicht rauslassen können. Und letztlich hat es ja auch, also da bin ich wieder bei Gewinnen. Wir haben so viel zu gewinnen, wenn wir wieder dahin kommen, was gilt es zu bewahren, was will ich selber beitragen, und zwar nicht nur im Sinne von Mehrwert für mich selber schaffen, sondern auch Mehrwert für alle um mich herum zu schaffen. Und da bin ich ja eigentlich bei sowas, was Natur ja eigentlich auch vorlebt, ne? Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Es ist ein Schenken und ein Beschenktwerden. Es ist immer beides. Ich kann nicht nur nehmen. Ich kann auch nicht nur irgendwas anhäufen oder so, ne? Sondern, und eigentlich ist es ja auch lange sozusagen mit im Denken gewesen, zum Beispiel das Eigentum verpflichtet. Das ist, da steckt ja auch sowas drin von, okay, wenn ich privilegiert bin, dann kann ich aber auch wieder was geben, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob das abhanden gekommen ist oder wo das so geblieben ist, aber das, da glaube ich, da liegt was.
Ja, ich nehme ja auch wahr, dass jetzt mal neben dem Sachverhalt, dass das Thema gerade politisch keine Rolle spielt, weil so anderes da ist, kommen wir gleich noch drauf, nehme ich natürlich auch wahr, dass es ganz, ganz viele Erlebnisse gibt, wo der Streit nicht funktioniert hat oder die legitime Diskussion über Klimagerechtigkeit nicht funktioniert hat. Ja. Wahrscheinlich, weil keine sinnvolle Begegnung stattgefunden hat und weil man zu sehr auf der Meinungsebene vielleicht geblieben ist. Mhm. Ich hatte so ein ganz schönes Erlebnis, vielleicht können Sie damit was anfangen, ein Gespräch mit einer Kollegin, die in Brandenburg auf dem platten Land arbeitet. Mhm. Und wir hatten ja so ein Thema mit Nachhaltigkeit und so. Und dann sagte sie nur so, ich fand es ganz lustig, aber es ist augenöffnend. Also meine Leute hier in der Gemeinde, die glauben alle nicht an den Klimawandel.
Ja.
Aber die leben ja viel nachhaltiger als ihr Berliner. Die fahren zwar manchmal mit dem Auto hin und her, weil das halt nicht anders geht, aber die ernähren sich aus ihrem Garten, die machen keine Fernreisen, die kaufen keine neuen Klamotten. Ihr in Berlin habt die richtige Meinung und meine Leute haben vielleicht die falsche Meinung, aber ein Lebensstil, der sehr viel angemessener ist. Das fand ich ganz lustig und zeigt nochmal, dass man doch aufpassen muss, dass man nicht auf diesen Meinungsebenen bleibt und sich dann die Köpfe einhaut. Können Sie nachvollziehen?
Ja, finde ich total. Also finde ich eine schöne Beobachtung. Dann frage ich mich natürlich, wie kommt dann diese falsche Meinung? Ich mache hier auch gerade die Anführungszeichen, genau. Wie kommt die in die Köpfe? Also was hat? Wie kommt das dann dahin, ne? Wenn so viel richtig gemacht wird, so?
Genau.
Ist ja auch spannend. Und wahrscheinlich ist eben das in dieser Pauschalisierung weder für Brandenburg eine richtige Beschreibung noch für Berlin. Also
wahrscheinlich.
Es gibt eben überall alles, ne? Vermute ich mal.
Und dann ist es natürlich immer die Gefahr, aber das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, war vielleicht früher auch nicht so viel anders, dass ein solches virulentes Thema halt dann auf die üblichen Spulen, also ein großes Thema auf die Spulen gelegt wird, die halt gerade da sind. Stadt gegen Land, links gegen rechts, alt gegen jung. Und dann kann ich auch verstehen, wenn Menschen, die auf dem Land leben und nur als Ressource für die Stadt gelten, entweder damit man da Windräder hinstellt oder damit man da Urlaub macht, natürlich sich auch nicht gesehen fühlen. Mhm. Und dann greift man zu bestimmten, ja, oder man lässt sich in Lager einbinden, weil das eine Stabilisierung gibt.
Mhm. Ja, insofern ist ja auch, also ein bisschen die Frau oder die Frage, mit der ich mich immer mehr beschäftige, ist so, was ist denn das Verbindende zwischen den, zwischen den Unterschieden? Wollen wir wirklich alle was ganz Unterschiedliches, also hinter den Positionen sozusagen, ne?
Ja.
Wenn ich auf Meinungen, dann sind wir sehr unterschiedlich, aber was ist das, was uns erfüllt, glücklich, zufrieden macht? Letztlich, glaube ich, haben ja viele Menschen dieses Ziel, und also oder erfüllt zu leben, und woran macht man das denn eigentlich fest, ne? Also, und Sie haben vorhin schon von der Lehre gesprochen, es ist ja sehr offensichtlich, dass auf jeden Fall Geld alleine diese Lücke eben nicht schließt oder auch nicht das Erfülltsein in irgendeiner, also uns näher bringt dem Erfülltsein, ne? Dass es davon unabhängig ist. Also ja, eigentlich auch so ein bisschen, also so Deprivation, wovon haben wir zu wenig, was fehlt eigentlich in unserem Alltag Und was kompensieren wir mit Geld, Macht, Erfolg und so weiter, ne?
Okay. In Zeitschriften kommt dann gleich die Frage nach den drei Tipps. Das lassen wir jetzt mal, weil ich glaube, wenn wir diesen Punkt jetzt mal abschließen, also wie kommen wir mit anderen Menschen in ein gutes Gespräch über Klimagerechtigkeit, dann heißt es, guck erstmal auf dich selbst.
Ja.
Und versuche mit anderen Menschen so zu sprechen, dass du sie als Person wahrnimmst und dann Verbindendes suchst. Dann kann man sich auch mal streiten. Es hat ja nichts, aber es hat dann nochmal eine andere Basis. Dann geht es eigentlich um eine innere Einstellung dazu, dass man konstruktiv mit anderen Leuten umgehen will, gerade auch in dieser Frage.
Ja, und es ist eben gar nicht so einfach, ne? Das ist ja, also merke ich ja bei mir selber auch. Es lässt sich so einfach darüber sprechen, also in Kontakt gehen, voller Interesse und Neugierde dem anderen Menschen gegenüber. Aber wenn der dann die ganze Zeit in meinen Ohren so viel Sachen sagt, die ich so gar nicht aushalten kann, dann bin ich eben ganz schnell doch beteiligt. Und ich glaube, das ist eben eigentlich auch das Zentrale. Wir tun so, als wären wir rationale Wesen, sind eben doch aber sehr emotionale Wesen und wollen eben da auch abgeholt werden oder müssen vielleicht auch da abgeholt werden. Ne? Also ja, über Meinungen läuft es auf jeden Fall nicht und über Wissen auch nicht.
Dann gehen wir nochmal den zweiten Schritt Ihrer Arbeit, Begleitung mit vor allem ja jungen Leuten in der Klimabewegung. Da habe ich natürlich sofort innere Bilder, auch drei Kinder, dass sich diese Auseinandersetzung natürlich oft auch nochmal mit Generationskonflikten verbinden. Die Jungen mit der richtigen neuen Botschaft und die Alten, die nicht hinterherkommen und so. Aber was nehmen Sie vor allen Dingen wahr bei den jungen Leuten? Einerseits gleich am Anfang auch diese Überforderung stelle ich mir vor. Boah, was haben die alles gemacht? Dann auch dieses Problem, plötzlich sind einige Stars und richtig kommen groß raus. Und dann hält das natürlich nicht an. Und dann wird die Gefahr, das Thema ja bleibt ja groß, aber also dieses Gefühl von Vergeblichkeit, Sinnlosigkeit, was daraus werden kann. Also ich bin nun kein Therapeut, aber depressive Phasen oder Angstphasen oder überhaupt so eine Erstarrung selber, was kommt da bei Ihnen überhaupt an? Was nehmen Sie wahr, bevor Sie dann nochmal sagen, was Sie dann eigentlich im Gespräch versuchen zu klären?
Ja, also ich mag es vielleicht umdrehen. Das, was ich so erlebe oder das, was ich auch so über die Jahre höre und gehört habe, ist schon auch, dass sich viel in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass sie sowas wie Utopien kennengelernt haben. Also wie zum Beispiel Lützerath. Da haben die Erfahrungen gemacht, die bis heute tragen. Und
nämlich?
Ja, von echter Gemeinschaft, von eben genau beyond Kapitalismus, das da gar keine Rolle gespielt hat oder erstmal nicht. Also wie so ein.
Dann erklären Sie mal so nicht. Nicht jeder weiß, was Lützerath ist. Wir haben eine Reihe von Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz.
Ja.
Und mal kurz, was das war.
Ja, genau. Also es war so ein Besetzercamp, wo es eben darum ging, den Landraub der Braunkohleindustrie aufzuhalten, im Grunde mit dem eigenen Körper und aber natürlich auch mit Demonstrationen und Aktionen. Und da war eben monatelang dieses Camp belebt von Menschen, die eben so wie zufällig mal vorbeikamen und dann blieben. Und wo dann in Bäumen und so weiter Übernachtungsmöglichkeiten und alles eben selbst gebaut und sich gegenseitig ausgeholfen wurde, sich gegenseitig gezeigt, wie geht denn das eigentlich? Also ganz viele Share-Skills passiert sind. Und das höre ich immer wieder, das ist jetzt ja 2 Jahre schon wieder her, dass das Camp geräumt wurde und dass da Erfahrungen gemacht wurden, die Menschen, die das erlebt haben, nachhaltig verändert haben und wie so einen Geschmack aufgegeben haben, wie es sein könnte.
Wir beide sind ja schon nicht mehr 14.
Nein, nicht ganz.
Und das löst bei mir Erinnerungen aus an Erfahrungen, die jetzt ich nicht, aber Freunde und Freunde gemacht haben, sozusagen Gleichaltrige, auch aus der Friedensbewegung oder der Anti-AKW-Bewegung. Vergleichbar, nicht?
Ja, allerdings auch ich war nicht in diesen Bewegungen. Also ich habe das meinen großen Bruder machen lassen und habe immer gedacht, wenn ich dann so groß bin wie er, dann mache ich das auch. Und ich wurde anscheinend nie so groß wie er. Also ich bin tatsächlich erst so richtig politisch aufgewacht. Also 2010.
Ja,
so. Okay. Genau, also relativ spät.
Aber das Interessante ist, dass Sie jetzt nicht wie ich gleich mit dem Problem angekommen sind, sondern erstmal mit einer positiven Erfahrung.
Ja, das ist wirklich auch, weil das immer wieder auftaucht und immer wieder auch weitererzählt wird, wie toll das war. Und es ist ja auch interessant, was diese tatsächlich ja meist jüngeren Menschen für Alternativen für sich gefunden haben. Also es tun sich manchmal mehrere Leute zusammen und leben vom gemeinsamen Geld. Da haben welche dann mehr und weniger und alle tun was rein. Was ja auch eine Art von Utopie ist, dann diese Tauschlogik, die immer wieder auch auflebt und so weiter. Also Utopien werden gelebt und ausprobiert und es werden Höfe gekauft und andere Art von Miteinander gelebt. Also das
Freundschaften werden gepflegt, intensiv, kann man sagen.
Ja, und auch eben so der Versuch, sich aus einer kapitalistischen Verwertungsgesellschaft wie rauszunehmen. Also mit der ein oder anderen Idee, ne? Und genau, also das heißt, so habe ich angefangen.
Und wie guckt denn die Psychologin, Therapeutin drauf? Sagt sie erstmal, das ist eine tolle Ressource, erstmal eine gute Erfahrung, die ich gemacht habe. Man kann natürlich auch, wenn ich jetzt hier wieder den Problembär spielen will, sagen, das ist hier enttäuscht worden.
Ja.
Und diese Utopie wird immer wieder enttäuscht.
Ja.
Und wie wird das ganze Leben bis zum bitteren Ende wird immer wieder enttäuscht. Und ist das eher so ein Problem, dass da so eine Fallhöhe aufgebaut wird und man plumpst immer runter? Oder würden Sie sagen, nee, das ist durch alle Wechselfälle des Lebens hindurch bleibt da irgendwie so ein warmer Kern. Man hat mal was Gutes erlebt und das trägt.
Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch damit angefangen, weil das, was ich auch dann oft höre, ist, aufhören ist keine Option.
Mhm.
Also mit Aktivismus, ne, es ist klar, dass, dass das wie eine Lebensform auch ist.
Mhm.
Und insofern, ja, was schon trägt, auch wenn es natürlich immer wieder enttäuscht wird, und doch bringt es auch Menschen näher zusammen. Und sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl entsteht eben doch auch. Ne?
Dann hat man natürlich, wenn man da ein bisschen älter wird, natürlich auch nochmal die weitere Frage, dass das nicht jeder zu seinem Beruf machen kann, sondern es kommen nochmal andere Lebensthemen hinzu.
Ja.
Man hat weniger Zeit, man hat berufliche Verpflichtungen, manche gründen eine Familie, kriegen Kinder.
Ja.
Dann gibt es also unterschiedliche Phasen, wo man das auch nochmal neu für sich sortieren muss, dass man nicht nur für die eine Sache lebt.
Ja.
Aber das sind ja erstmal ganz normale Prozesse des Erwachsenwerdens.
Ja, aber auch da ist es, also was ich so erlebe, eben, dass es mir kommt es vor tatsächlich, dass es mehr als in meiner Generation ist, dass sich die Frage gestellt wird, will ich überhaupt Kinder haben, sondern kann ich in dieser Welt eigentlich überhaupt noch Kinder haben?
Mhm.
Das ist natürlich, also sozusagen wie
traurige Frage eigentlich.
Ja, total. Und insofern eben auch schon immer wieder die Frage, wie viel begebe ich mich in so eine Normalbiografie rein oder inwiefern bleibe ich wie jugendlich auf eine Art eben auch, ne? Und verweigere mich da total. Genau, und das muss natürlich, da gibt es sicherlich überhaupt keine pauschale Antwort drauf.
So. Wo würden Sie denn sagen, da gibt es Warnsignale, die, wenn du sie bei dir selber wahrnimmst oder bei einer Freundin, einem Freund, wo du mal aufpassen musst oder dir gegebenenfalls Hilfe holen musst. Gibt es so Warnsignale, wo du sagst, da könnte es jetzt schwierig werden?
Also wir haben jeden Tag mehrere Anfragen bei den Psychologists, wo Menschen eben um Beratung oder Therapie anfragen. Jetzt gerade ist wirklich sehr stark das politische Umfeld, wo Menschen in Burnout oder in Sinnfrage oder alles in Frage gestellt sehen und nicht mehr weiter wissen. Ich denke, es ist, also wenn das mal vorkommt, mal einen Tag oder mal eine Woche, aber wenn das über mehrere Wochen nicht aufhört oder es tatsächlich vielleicht auch in Suizidgedanken übergeht.
Oder Ritzen als Vorform oder Essstörungen.
Ja, ich meine, das sind ja alles, das war ja alles mal, oder man kann es ja auch als Teil von einer Lösung begreifen, auch das Ritzen, ne, um sozusagen wie Druck abzunehmen, abzulassen, aber in einer selbstschädigenden Art und Weise. Klar, das alles sind, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sieht, dass Freunde, Freundinnen solche Anzeichen zeigen, die darauf anzusprechen oder zu sagen, hol dir Unterstützung, egal wie das dann heißt. Und dafür ist natürlich die Psychologist tatsächlich auch eine gute Möglichkeit, weil es so sehr niedrigschwellig ist.
Und schneller als bis man eine Therapie bekommt, kann das ja relativ lange auch dauern.
Absolut. Wir machen 5 kostenlose Beratungsgespräche, die irgendwie zwar im Aktivismus, also die Menschen sollten im Aktivismus irgendwie sich selbst verorten, aber die Gespräche selber müssen natürlich nicht im engeren Sinne immer nur mit Aktivismus zu tun haben, aber es sollte schon wieder Anlass sein.
Aber man muss auch keine Vereinsmitgliedschaft nachweisen, genau. Sondern man kann zu Ihnen kommen, wenn das Thema ist und Sie haben besonderen Blick eben auf diesen Zusammenhang.
Total. Und dann können wir weiterverweisen eben auch also Therapie. Es gibt ja genug KollegInnen, die eben auch Praxen haben und die sozusagen Aktivisten auch bevorzugt nehmen. Mhm. Wir haben auch sowas wie Resilienz-Coaching und wir haben alle möglichen anderen Formen, auch mal Auszeit zu nehmen, Wochenenden. Das fällt mir ein, es gibt ja zum Beispiel auch dieses Zähneputzen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist auch so Woche, also oder so, wo man wie sich rausnehmen kann, mal eine Auszeit nehmen kann vom Aktivismus. Es ist nicht über die Psychologist, aber es ist auch es gibt auch draußen Möglichkeiten, um irgendwie mal auszuatmen und nicht immer einzuatmen. Also nicht immer so, ich muss jetzt irgendwie aktivistisch tätig sein, sondern auch so, ja, okay, ich muss es auch mal verstoffwechseln, verdauen. Das ist
ja super wichtig. Ne? Ja, ich muss meine Grenzen erkennen. Die Grenzen auch meines Tuns, meiner Kräfte. Ich muss nachladen. Ich muss auch irgendwo ein bisschen Lebensfreude haben. Ja. Nicht nur als Ressource für den Aktivismus, sondern als Wert an und für sich.
Ja.
Das ist auch erlaubt. Erleben Sie das? Ich erlebe ganz häufig, dass ich Leute frage, wie geht es Ihnen denn so? Mhm. Und dann Menschen verdruckst sagen, ja, mir geht's gut. Als ob sie sich dafür entschuldigen müssen, dass es ihnen gerade persönlich gut geht, obwohl alles furchtbar ist. Und dann versuche ich ihnen mal einzureden mit wechselndem Erfolg. Ist doch schön, wenn es ihnen gut geht. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Aber vielleicht ist es gerade im Aktivismus nochmal eine besondere Herausforderung, sich das auch einzugestehen oder das zuzulassen oder sich das zu gönnen.
Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich was zu kurz kommt oder was, also Menschen, die wirklich Volldampf geben oder für den Aktivismus leben. Es gibt einige Vollzeitaktivisten ja auch, die das nicht nur nebenbei machen. Überhaupt die Idee zu haben, wir können nicht immer auf dem höchsten Niveau dafür gehen, auch wenn wir für was brennen. Mhm. Ja. Ja.
Erleben Sie da auch sowas wie so eine Radikalisierung im Sinne von Verhärtung? Also mein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, weil es eben so die Generation der größeren Brüder betraf, wie so aus linken Aktivismus in 1970er Jahren, auch eben richtig Terror, das ist ja ein großes Wort, aber auch so eine Verhärtung.
So was Extremistisches.
Ja, genau, wo dann einfach irgendwas Extremistisches, wo auch bestimmte Grenzen nicht mehr gelten, ist ja auch eine Form, darauf psychisch zu reagieren in einer unguten Weise. Nun will ich das nicht so direkt übertragen, weil diese Delegitimierung von Klimaprotest durch den Terrorvorwurf hat es ja auch gegeben.
Ja.
Da muss man vorsichtig sein. Mir geht es eher um diese psychische Dynamik, dass sowas verhärtet wird, sich vereinsamt, den Humor verliert. Erleben Sie sowas auch oder glauben Sie, dass das nicht das Hauptproblem ist?
Ist natürlich ein bisschen schwierig, so für alle zu sprechen,
ja, ja.
Aber das,
nur
was
so,
also
was
mein Eindruck, ist, dass das sehr stark auch in diesen Bewegungen oder in diesen Initiativen auf Gemeinschaft geschaut wird.
Mhm.
Also auch gibt da dann so Bezugsgruppen, die aufeinander schauen und aufeinander oder gucken, dass da niemand alleine zurückbleibt. Das heißt, es gibt, vielleicht gab es das in den 70er Jahren so auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass diese Initiativen sich solche Strukturen eher bauen, die darauf achten, dass zumindest diese Vereinsamung nicht passiert oder dass jemand alleine in sich verhärtet. Und es gibt ja auch, also bei jedem Camp gibt es Awareness, es gibt nachhaltigen Aktivismus, es gibt Runden danach, davor, dazwischen. Also.
Ja, ich glaube, ein Unterschied ist die Gruppenbildung in den 1970er Jahren, also wenn man es mal ganz pauschal sagen will. Ist ja jetzt hier kein wissenschaftlicher Aufsatz, sondern eine Unterhaltung. Die Gruppenbildung in den 1970er Jahren war dann gerade in diesem Feld, hat eher zur Radikalisierung beigetragen, weil sie oft sektenartige Züge trug und von unschönen Machtstrukturen oder Dynamiken bestimmt war. Also sowas Sektiererisches. Und das erlebe ich jetzt bei meinem kleinen Einblick in so linke Szene oder aktivistische Szene, wirklich klein. Das erlebe ich da nicht, sondern eher sowas wie: Wir unterstützen uns, wir verabreden uns, keiner bleibt allein. Wenn es irgendwie Ärger mit der Polizei gibt, wissen andere davon. Oder wenn es Ärger gibt bei der Antifa, bei der Antifa-Demo, wenn da Faschos kommen oder so, dann gibt es eher ein Achten aufeinander. Das ist ganz
total.
Ich glaube, es ist ein Unterschied.
Ja, also kommt mir auch so vor. Oder eben auch, wenn jemand in die GESA, also von der Polizei mitgenommen wird, ne, dass die auch wieder, also dass drauf geguckt wird, wer ist nicht, also wer ist mitgenommen worden, die sind alle vorher geschult worden, was sie denn dann tun können, wen dürfen sie anrufen. Es gibt im Hintergrund immer eine Gruppe, die darauf achtet, die das auch darüber weiß und die informiert und so weiter. Es gibt dann Menschen, die aus dem Polizeigewahrsam auch wieder abholen. Und also da hat sich wirklich, glaube ich, eine gute und also was Gutes Flankierendes ergeben. Und es hat vielleicht auch mit diesen ganzen For Future, ne? Es gibt die Sign For Future, Juristen For Future, Architects For Future. Also es gibt sozusagen alle Beruf oder viele, viele Berufsgruppen, die in der For-Future-Familie und wo man irgendwie auch immer andocken kann, ne, wenn man was braucht. Mhm. Und es wird ja alles kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daher rührt, aber es fällt mir sehr auf. Dass,
Nur zum Stichwort Gewalt. Also die Proteste der Klimabewegung, vor allem der Fridays for Future, sind das, was man klassisch gewaltloser Widerstand nennt oder... Na, es ist nicht mal das. Es ist nicht mal das. Also gewaltloser Widerstand, würde man sagen, Civil Disobedience, richtig, eine gezielte Verletzung von ungerechten Gesetzen. So kenne ich das aus der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Man hat gezielt Gesetze gebrochen, die unrechtmäßig empfunden wurden, aber gewaltlos.
Genau.
Das ist ja noch mal was anderes. Sondern es sind Demos, es sind Sit-ins. Es sind natürlich so Besetzungen wie Lützerath ist schon noch mal so an der Grenze, ist schon noch mal ein bisschen mehr ungehorsam, als jetzt nur auf die Straße gehen. Auch da gibt es natürlich Erfahrungen mit Polizeigewalt, das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern da wird jemand genommen und irgendwo hingetan.
Sehr.
Das ist natürlich eine Erfahrung, die man als Teenager sonst nicht so gemacht hat. Ja. Da greift der Staat, ohne dass ich jetzt nur einzelnen Polizeibeamten irgendwie diskreditieren will, aber greift ja massiv ein. Ne? Nimmt einen, trinkt einen weg.
Absolut.
Das ist schon eine massive Erfahrung.
Ja.
Selbst wenn sie sozusagen ordnungsgemäß abläuft.
Ja.
Nehmen Sie das auch wahr, dass das irgendwie richtig was auslöst?
Ja, absolut. Also immer wenn ich auf Demonstrationen oder ähnlichen Veranstaltungen bin, spüre ich das auch körperlich, diese Repression, die das einfach, also einfach nur die Anwesenheit von Polizei und dann sozusagen das Ausüben von Versammlungen auflösen und so weiter. Da ist ja noch gar nichts passiert sozusagen in Richtung Gewalt, aber es fühlt sich, finde ich, öfter schon gewaltvoll an. Allein von wie Sprache darf und wie diese Präsenz aufgebaut wird von Polizei und dann aber tatsächlich eben auch doch auch immer vorkommenden Überschreitungen von also zum Beispiel Polizeigriffe, Schmerzgriffe anzuwenden, wo jemand sehr deutlich also zwar zivilen Ungehorsam, aber eben gewaltfrei, ne? Der lässt sich wegtragen, der tut da nichts. Da ist ein Schmerzgriff, weiß nicht, nicht angemessen eigentlich, ne? Und diese, was ist wann noch angemessen und was provoziere ich auch und wo wird es, wo kriegt es so ein, sowas von, ja, ich weiß nicht, was dann bei Polizei passiert, warum dann da, aber da kippt ja öfter mal was, ne?
Gegenüber.
Genau. Und diese Erfahrung, denke jetzt gerade an eine Klientin, die mir sagte, dieses in dem Auge des Polizisten zu sehen, dass er einen nicht mehr als Mensch sieht.
Mhm.
Das hätte sehr viel ausgelöst an Angst, an ja, eigentlich an Erstarrung letztlich, ja, ne? Ja. So zu merken, der sieht mich nicht mehr.
Mhm.
Der, ne? Ich bin gar nicht mehr da. Und ja, ich glaube, das passiert ziemlich häufig bei Menschenansammlungen.
Naja, ich selbst habe eben solche negativen Erfahrungen nur früher mal gemacht, als ich in England im Studium auf einer Demo war und da die richtig da mit den Pferden in die Demo reingeritten sind und den riesen Schlagstöcken. Da gab's nochmal, war nochmal eine andere Dimension. Aber wenn man es jetzt mal auch kritisch nimmt, es gibt ja auch Situationen, wo auch ein gewaltloser Widerstand als gewaltvoll erlebt wird von anderen. Also berühmt sind ja diese Anklebereien von der letzten Generation, wo Autofahrer, die dann blockiert sind, das als Nötigung erleben, was es ja auch irgendwie ist. Also man hat ja auch eine Macht, wenn man in großer Gruppe was lahmlegt, das kann auch von anderen als Zudringlichkeit, klar, Übergriffigkeit wahrgenommen werden.
Ja, auf jeden Fall. Und doch ist ja immer die Frage, worum geht es denn eigentlich? Was ist der eigentliche Auslöser? Und der Auslöser war ja damals, dass eben so viele Menschen immer noch denken und also dachten und möglicherweise auch immer noch denken, dass wir so weitermachen können wie bisher, weil irgendeine Technologie wird uns schon retten. Und da ist ja tatsächlich die Frage, wie kann eine Gruppe von Menschen wie Sand ins Getriebe bringen, ne? So mit zeigen, hallo, wir müssen reden. Es war halt ein Versuch und es hat sehr viel Gewalt ja ausgelöst und erschreckende Bilder auch.
Am Schluss ist es also, auch dann, nicht überall, aber an einigen Orten auch schon eskaliert, sodass man, dass das auch sinnvoll ist, dass man diese Methode jetzt nicht mehr anwendet.
Ja, aber es ist eben so wie ja, ein bisschen auch die Ohnmacht, was wirkt denn? Also ja auch sein eigenes Leben zu riskieren, ne, bei den Hungerstreiks und Also als Ausdruck von Ohnmacht, von alles andere habe ich schon versucht, jetzt riskiere ich mein eigenes Leben. Und ja, im Grunde, wie wenig Resonanz da drauf zu kriegen und sogar andersrum, auch als Nötigung und als Erpressungsversuch. Ja, es ist eben nicht so einfach. Das ist das, was ich da mitnehme. Es ist eben nicht, also wenn es einfach wäre, es einfache Handlungen würden einfache Lösungen und wir würden da rauskommen. Aber das ist, glaube ich, auch psychologisch, da, also dieses Wicked, dieses, ist so komplex, dass ich das überhaupt auch gar keiner sagen kann. Wir müssen nur das tun und dann wird's gut, ne? Und insofern, glaube ich, brauchen wir aber auch dieses, da versuchen, welche was und gucken, was da klappt und was nicht.
Okay.
Ja, ja. Es ist eine Suchbewegung, sicherlich.
Ich komme so langsam zum Schluss. Mhm. Was ich jetzt besonders von ihr mitgenommen habe, bei unserem kleinen therapeutischen Teil, achtet auf dich und achte auf andere. Verstimmungen sind nichts Schlimmes, sind ja oft eine angemessene Reaktion auf eine schwierige Situation. Mhm. Nur wenn es zu lange dauert, nicht mehr abwechselt mit anderen Phasen, Lebensfreude, Humor, irgendwie nicht mehr, keinen Platz mehr haben, dann ist es sinnvoll, sich Hilfe zu suchen oder sich nochmal in der Gruppe zu verständigen und zu bestärken. Und man kann sich ja bei ihnen wunderbar problemlos melden. So bin ich auf sie gestoßen. Also man wird bestens und so schnell bedient. Psychologists for Future googeln und schon kommt man zu den Regionalgruppen. Also man, das muss ich sagen, nur mal sagen. Das habe ich jetzt so bei ihm mitgenommen. Es gibt Hilfe, es gibt Gemeinschaft und man ist jetzt nicht schon gleich angst- und depressiv gestört, wenn man mal eine Woche richtig schlechte Laune hat. Oder auch verzweifelt ist, angemessen verzweifelt ist oder traurig ist. Aber zum Schluss würde ich gerne nochmal auf dieses Thema kommen, was Ihnen dazu einfällt und was Sie davon wahrnehmen, dass die ganze große Debatte um Klimagerechtigkeit, Klimabewahrung, was immer das sein soll, so in den Hintergrund gerückt ist. Jedenfalls medial, jedenfalls das, was in dem, was so politische Debatte ist, weil alles mögliche andere sich davor drängelt. Und eine, wenn ich die zentrale Zukunftsfrage so gar keinen Raum hat. Also, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man bekämpft wird, sondern als ob das gar keine Rolle spielt. Und wie geht man denn damit um? Fällt Ihnen dazu was ein? Nehmen Sie dazu was wahr?
Wollt noch ganz kurz auf den Punkt davor, nämlich eigentlich, wie Sie ja auch eingestiegen sind mit dem Gesundbleiben. Ich wollte einfach nur noch mal sehr deutlich machen, depressive Zustände, Angstzustände ist angesichts dieser sozialökologischen Krise vor den Mammutaufgaben, vor denen wir stehen, was total Gesundes und Normales. Es ist eher seltsam, dass so viele das nicht spüren, dass es irgendwie immer enger wird oder es eben verdrängen. Und genau, also wichtig ist an der Stelle eben dieses, wenn es wie ein Steckenbleiben, ne, dann ist es gut, sich in irgendeiner Form Unterstützung zu holen und sich erstmal jemandem anzuvertrauen und dann zu gucken, was ist, braucht mehr und was.
Und jetzt diese Situation, ja, finde ich total wichtig, dass Sie das nochmal stark machen. Auch dunkle Gefühle haben ihr Recht, gerade jetzt. Aber dabei wollen wir nicht bleiben.
Nee, Zukunft.
Zukunft, Hoffnung. Und nun aber irgendwie, man darf natürlich jetzt auch nicht immer nach dem gehen, was in Talkshows geredet wird. Aber man hat ja manchmal den Eindruck, das Thema gibt es gar nicht mehr.
Ja, also mir scheint, unten drunter gibt es das natürlich schon sehr, also auch Rechtsruck, Demokratiegefährdung und so weiter ist ja oder kann ich auch als Ausdruck der sozialökologischen Krisen sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel endliche Ressourcen nehme und mir anschaue, was jetzt global gesehen gerade passiert, ist ja, dass sich große Nationen versuchen, Ressourcen zu sichern. So, also es läuft auf Verteilungskämpfe hinaus und Verteilungskampf hat ganz viel mit der Klimakrise oder mit sozial-ökologischen Krisen zu tun. Ja, und ja, also von daher, es ist schon noch da, es wird nur anders benannt. So, aber wenn ich eigentlich tiefer reingehe, hat es schon genau damit zu tun. Ja. Was soll ich sagen? Zukunft. Also wir werden einfach Jahrhunderte oder noch länger mit dem Thema zu tun haben. Es ist eben keine kurze Sache und wir Menschen sind aber nicht gut oder machen das erste Mal, dass global gesehen eine Krise entstanden ist, wo wir ja eben auch nicht weggehen können. Wir können eben nicht sagen, ah, blöd hier, ich gehe woanders hin. Und wir sind aber eben auch nicht gut, am Ball zu bleiben bei etwas, was so lange dauert. Also so ein bisschen wie, wofür ist es gut, auch immer mal wieder wie vielleicht eben in sowas wie Normalität, die ist ja, wie da immer wieder auch einzutauchen und es als, wir hatten es vorhin als Kraftschöpfen vielleicht auch zu verstehen. Und dann aber wieder, ja, also ich frage mich manchmal, wie habe ich das selber auf der einen Seite so lange geschafft zu schlafen? Ne? Und meine Antwort ist, ich habe deswegen so lange geschlafen, weil ich selber die ganze Zeit eigentlich in der Krise war und wir hatten es ganz am Anfang, nicht mit mir verbunden war. Und ich glaube schon, dass sozusagen dieses kollektive Traumafeld, auf dem wir alle seit Jahrhunderten, Jahrtausenden leben müssen und überleben, mit auch verursachen dafür ist, dass wir eigentlich nicht wie aus dem Vollen schöpfen, sondern eigentlich ja wie nur mit einem kleinen Teil lebendig in uns sind oder mit uns sind. Und wenn ich dann jetzt sehe, ne, so seitdem ich aufgewacht bin, kann ich, also genieße ich auf eine Art sogar den Schmerz, weil es mehr ist, als nichts zu fühlen.
Schön.
Und ich glaube, das ist die Hoffnung. Also die Hoffnung, mit Menschen zu arbeiten, also jetzt als Psychologin oder psychotherapeutisch zu arbeiten und Menschen wieder ins Spüren und Fühlen zu bringen und im Grunde an den Boden zu bauen, dass Menschen sich trauen, das zu fühlen, was ja sowieso da ist. Verzweiflung, Ohnmacht und so weiter. Weil danach ist das Leben ja nicht vorbei. Das ist ja das Interessante. Wenn ich mich dem öffnen kann, dann kann ich auch das, was schön ist, gewinnen. Liebe, Respekt, Wertschätzung, Freude, das ist ja alles im Grunde ganz dicht beieinander. Und genau, also Herzöffnungsprozesse.
Das ist ein schönes Wort, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Ines Walter, Psychologists for Future. Gute Website, man wird schnell geleitet, wenn man auch einfach nur mal eine Info braucht oder mal ein Gespräch braucht oder mehr. Vielen herzlichen Dank, alles Gute für Sie
ja,
und
danke.
Ihr Engagement.
Ja, ich danke für die Einladung und für das Gespräch.